Ihr da draußen an eurem Radiogerät, wenn ihr jetzt zuhört, verbraucht euer Radio Strom. Dieser Strom ist, wenn er aus der Steckdose in der Wand kommt, zu ca. 12% aus Kernkraftwerken. Sauberer Strom, wenn man mit Kohlekraftwerken vergleicht und von der Endlagerproblematik absieht. Doch ist das wirklich so? Woher kommt das Uran, das zum Betreiben der Kernkraftwerke notwendig ist? Uran wird meist im Tagebau gewonnen. Das Erz wird gebrochen und fein gemahlen, das Uran anschließend mit Säuren oder Laugen herausgelöst und gereinigt. Als Produkt erhält man Uraniumoxid im Yellow Cake, als Nebenprodukt riesige, strahlende Abraumhalden und Schlammteiche voll mit Schwermetallen. Neben den Abbaugebieten in Australien, Amerika und Kasachstan wurde 2013 für Grönland eine Abbaugenehmigung in hochsensibler arktischer Natur erteilt. Doch die heutige Sendung richtet den Blick auf Afrika, wo ca. 10% des globalen Jahresbedarfs an Uran gefördert werden, jeweils ungefähr zur Hälfte in Namibia und in der Republik Niger. Kurzer Exkurs zur Geschichte. Namibia war von 1884 bis 1918 unter dem Namen Deutsch-Südwestafrika eine deutsche Kolonie. In den Jahren 1904 und 1908 schlug die deutsche Kolonialmacht den Aufstand der Herero und der Nama blutig nieder, ein Völkermord mit 50 bis 70.000 Toten. Die deutsche Regierung wies noch im Jahr 2012 eine etwaige Verantwortung für den Völkermord von sich. Erst 2015 wurden die Ereignisse erstmals vom Auswärtigen Amt als Völkermord bezeichnet. 1920 stellte der Völkerbund, der Vorläufer der Vereinten Nationen, Namibia unter das Mandat Südafrikas. Die Satzung des Völkerbundes verstand unter Mandat die, Zitat, Übertragung der Vormundschaft über Völker, die sich nicht selbst zu leiden vermögen, an die fortgeschrittenen Nationen. Zitat Ende. Südafrika führte mit seinen eigenen Gesetzen dann auch die Apartheid ein. Namibia erlangte im Zuge des namibischen Befreiungskampfes 1990 die Unabhängigkeit von Südafrika. Der Rössing-Urantagebau in Namibia gilt als der größte reine Urantagebau der Welt. Seit 1976 wird das Uranerz abgebaut durch Rössing Uranium Limited, bis 2019 Tochter der britisch-australischen Rio Tinto Bergwerksgruppe. Seit 2019 sind die Mehrheitsanteile im Besitz der chinesischen China National Uranium Corporation. Durch die Sprengungen entsteht ein weithin sichtbarer Staubpilz über dem Tagebau, der schwach radioaktiven Staub in der Umgebung ablädt. Zur Staubbekämpfung und zur Verarbeitung des Gesteins wird sehr viel Wasser benötigt, etwa 800.000 Kubikmeter im Monat. Das entspricht dem Verbrauch der Landeshauptstadt Windhoek. Das Wasser wird durch ein Zapfen der Grundwasservorräte gewonnen. Die Entnahme von Grundwasser hat weitreichende Auswirkungen auf die heimische Flora und Fauna. Die namibische Regierung ignoriert die Proteste der Topnama und erkennt die Führer der Indigenen nicht als rechtmäßige Vertreter an. Für den Uranabbau liegt in Namibia kein Strahlenschutzgesetz vor. Die Republik Niger hingegen war französische Kolonie. Im Jahr 1898 einigten sich England und Frankreich endgültig auf die künftigen Grenzverläufe ihrer Kolonien in Nord- und Westafrika. 1899 und 1900 kam es zu erbitterten Kämpfen gegen die Kolonialtruppen. 1901 etablierten sich diese aber endgültig in Niger. Seit 1912 war das Niger-Territorium Bestandteil der Kolonie Französisch-Westafrika bis zur Unabhängigkeit im Jahr 1960. Die Republik Niger zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Das erste Uran wurde 1971 gefördert und ist heute das mit Abstand wichtigste Handelsgut des Landes. Im Jahr 2010 macht es über 60% der Gesamtexporte Nigers aus. Nach schwierigen Verhandlungen einschließlich der Produktionseinstellung im Jahr 2010 unterzeichneten der Betreiber der beiden derzeit aktiven Urangruben, der französische Staatskonzern Areva und die nigrische Regierung im Jahr 2014 einen neuen Fünfjahresvertrag für den Weiterbetrieb der beiden aktiven Bergwerke. Dieser beruht auf dem nigrischen Berggesetz von 2006 und beinhaltet die schrittweise Erhöhung der Förderabgaben auf 12%. Gemessen am Marktwert des Urans und in Abhängigkeit von der Profitabilität der Gruben. Weitere Abbaugebiete sind geplant, allesamt beeinträchtigen den Lebensraum der nomadischen Tuareg. Nachdem BewohnerInnen der Abbauregionen sowie Beschäftigte über Jahrzehnte ihre Bedenken über Umwelt- und Gesundheitsfolgen geäußert hatten, untersuchten 2003 die französische Kommission für unabhängige Forschung und Information über Radioaktivität sowie Greenpeace 2009 die Lage. Beide kamen zu dem Schluss, dass ionisierende Strahlung in Arlit fast allgegenwärtig ist. Radioaktive Zerfallsprozesse in erhöhtem Maße wurde im Boden, in der Luft und im Wasser nachgewiesen, jedoch auch in Gegenständen und in Gebäuden. Durch die freigesetzte Radioaktivität ist die Sterblichkeit bei Arbeitern und BewohnerInnen in den Abbaugebieten deutlich erhöht. Frankreich verkauft seinen Atomstrom auch nach Deutschland. Die Deutsche Bank ist ein wichtiger Kreditgeber von Areva. Und Areva beschäftigt in der Bundesrepublik 5.200 MitarbeiterInnen. Von 2008 bis 2012 liefen die Fußballer des 1. FC Nürnberg in Areva-Trikots auf. Und den krebskranken Arbeitern im Uranabbau wird von den Ärzten erzählt, sie hätten AIDS oder Tuberkulose. 74% der Männer und 89% der Frauen in Niger sind AnalphabetInnen, womit das Land die weltweit niedrigsten Alphabetisierungsraten aufweist. Der Gewinn der Firma Areva betrug zum Beispiel im ersten Halbjahr 2010 das 5,5-fache der Einnahmen des Staates Niger im ganzen Jahr 2009. Folgt man dem für die Republik Niger namensgebenden Fluss bis in sein Delta, kommt man nach Nigeria, inzwischen die größte Volkswirtschaft Afrikas. Kurzer Exkurs zur Geschichte. Die Europäer benannten die Küsten Westafrikas nach den Produkten, die dort für sie interessant waren. Die westliche Küste Nigerias wurde zur Sklavenküste. Im Gegensatz zur weiter westlich gelegenen Goldküste errichteten die europäischen Mächte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hier keine befestigten Stützpunkte. Dennoch führten Sklavenhandel und Waffenhandel im 16. und 17. Jahrhundert zu Veränderungen im Süden des heutigen Nigeria. Der transatlantische Sklavenhandel der Portugiesen und Briten hatte einen grundsätzlich anderen Charakter als die bereits vorher hier bekannte Sklaverei. Die Sklaven Westafrikas waren bis dahin eher Abhängige mit geringeren Rechten, die bei einigen Völkern aber sogar in den Familienverband aufgenommen wurden. Erst mit dem transatlantischen Sklavenhandel wurden die Sklaven zur menschlichen Ware. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begannen die Briten mit der Durchsetzung ihrer nun veränderten Handelsinteressen direkten Einfluss auf die Staaten des südlichen Nigeria zu nehmen. 1862 erklärte Großbritannien die Stadt Lagos und ihre direkte Umgebung zum Protektorat und 1886 zur Kronkolonie. Die Kronkolonie Lagos wurde zur Keimzelle des späteren Protektorats Südnigeria. Ab 1900 wurde auch der Norden Nigerias kolonialisiert. Seit 1960 ist Nigeria unabhängig. Bei der Ölkatastrophe im Niger-Delta handelt es sich um eine anhaltende Ölverschmutzung, bei der in den letzten 50 Jahren nach Expertenschätzungen mehr als 2 Millionen Tonnen Rohöl das Ökosystem des Niger-Deltas verschmutzt haben. Im Vergleich zum Rest des Landes sank die Lebenserwartung der 30 Millionen dort lebenden Menschen durch die Verschmutzung von Luft, Gewässern und Böden um etwa 10 Jahre. Die Umweltverschmutzung, welche wichtige Lebensgrundlagen der Bevölkerung wie landwirtschaftliche Flächen und für die Fischerei genutzte Gewässer zerstört, trägt auch zu den gewalttätigen Konflikten in der Region bei. Nach einer im August 2011 veröffentlichten Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen UNEP sind die Umweltverschmutzungen so schwerwiegend, dass eine Sanierung der betroffenen Region 25 bis 30 Jahre in Anspruch nehmen und Kosten von bis zu 1 Milliarde Dollar verursachen wird. UNEP schlug vor, dass die nigerianische Regierung und die verantwortlichen Mineralölunternehmen die Gelder in einem Sonderfonds zur Verfügung stellen sollen. Die verantwortlichen Unternehmen sind zum Beispiel Exxon und Shell, welche zum Beispiel im Jahr 2005 einen Gewinn von 25 und 18 Milliarden Dollar erzielten. Was Namibia, Niger und Nigeria gemeinsam haben, ist ihre Mitgliedschaft in der Organisation Afrikanischer, Karibischer und Pazifischer Staaten, kurz AKP-Gruppe. Eine internationale Organisation von zurzeit 79 Ländern in Afrika, der Karibik und dem Pazifik, zumeist frühere Kolonien Frankreichs und Großbritanniens. Wesentliche Ziele sind die nachhaltige Entwicklung der Mitgliedstaaten, ihre Einbettung in die Weltwirtschaft sowie die Etablierung einer neuen, fairen und gerechteren Weltordnung. Von Beginn an stand die Koordination der wirtschaftlichen Verbindungen der Mitgliedstaaten mit der Europäischen Union im Vordergrund. Eingebettet in eine Reihe der Lomé-Abkommen 1 bis 4 steht die Zusammenarbeit zwischen der AKP-Gruppe und der EU als größtes Beispiel für eine wirtschaftliche Nord-Süd-Zusammenarbeit. Sitz der Organe der AKP-Gruppe ist bezeichnenderweise Brüssel. Die Lomé-Abkommen liefen im Jahr 2000 aus und wurden durch das Cotonou-Abkommen ersetzt. Dieses Abkommen sieht vor, die unilateralen Handelspräferenzen, die die EU-Verträge unter dem Lomé-Abkommen mit den AKP-Staaten vorsahen, mit sogenannten Economic Partnership Agreements, kurz EPAs, zu ersetzen, die wechselseitige Handelspräferenzen vorsehen. Gemäß diesen EPAs gibt die EU den AKP-Exporten nicht nur freien Zugang zu ihren Märkten, sondern AKP-Staaten mussten ihre eigenen Märkte für EU-Exporte öffnen. So verwundert es nicht, dass hochsubventionierte Exporte von Tiefkühlgeflügel, das nirgends anders verkauft werden konnte, die lokale Geflügelwirtschaft zum Beispiel in Ghana vernichtete. Das aber ist, anders als die einseitigen Lomé-Abkommen, dann auch konform mit der WTO.